Sie zu führen. Führender Tribut sagt, ich habe mir vorbereitet schon einen Fragenangriff auf Sie, einen Vortrag zum Thema Landscape Ecology, Pattern and Process, wo ich Sie sozusagen ein bisschen in diese Fachdisziplin oder in dieses Fachgebiet einführen möchte, weil ich denke, dass das im höchsten Maß eine schnittstellenfähige Disziplin ist in Richtung Humanökologie, zumindest im Verständnis der meisten Landschaftsökologen. Ich fällt mir ein, ich muss noch vorher was anderes anbringen, bevor vielleicht noch andere Anmerkungen davon laufen, dann schon wäre. Das sind der Wolfgang Putz bittet mich, Ihnen mitzuteilen, dass er seine Folien von der Stadtökologie, der jetzt online gestellt hat, und insbesondere bitte dieses, kann man das lesen, das Username, Student und Passwort Ecoscript zum Verwenden, dann kann ich unter diesen drei Links die Folien zur Stadtökologie runterladen. Wo man meine Folien runterladen kann, weiß ich nicht, ich habe es da auf CD, ich muss das dann erst organisieren, Sie kriegen dann auch eine Mitnahme, das zu machen ist. Ich kann das mal drauf stehen lassen. Gut, Landscape Ecology. Ich muss mir auch gleich, sollte man nicht von am Anfang sich nur zu entschuldigen, aber ich muss mich entschuldigen, es ist so, dass die Folien alle Englisch, die meisten Englisch beschriftet sind, reden wir immer Deutsch. Ich hoffe, das stört uns jetzt zu dieser späten Stunde nicht allzu sehr. Ja, das ist zum Beispiel noch Deutsch, folgt immer drauf. Ich habe Ihnen eine Sache mitgebracht, das ist sozusagen eine dreiteilige Vorlesung. Das erste ist einmal eine Begriffsklärung, das ist vielleicht nicht für alle. Wir haben Ihnen sozusagen klar, was das Konzept Landschaft überhaupt soll, wie das wissenschaftlich gesehen wird. Also eine Einführung in dieses Thema und auch Definitionen dazu, zumindest ein Angebot an Definitionen und natürlich auch ein Bekenntnis, welche Definition ich selbst da verwende in meiner Arbeit. Dann auch die Disziplin selbst als Wissenschaftsinitiative vorgestellt. Ich hoffe auch in ihrer Schnittstellenfähigkeit zur Humanökologie, das heißt Konzepte, die verwendet werden und vor allem auch Methoden. Und dann, und da bitte ich Sie jetzt schon ein bisschen um Entscheidungsfindung, ich habe Ihnen zwei Anwendungsbeispiele mitgebracht, also die Frage, wie man konkret in der Landschaftsökologie arbeitet, möchte ich, kann ich anhand von zwei Fallbeispielen diskutieren, und zwar einerseits eine Studie, die wir zur Öko-Evaluation gemacht haben, zur Evaluation des Agrarumweltprogrammes, das kann ich etwas vertiefen. Oder zur Auswahl steht eine Studie, die wir zur Analyse der Nachhaltigkeit österreichischer Agrikulturlandschaften gemacht haben. Also haben ungefähr jetzt eine halbe Stunde Zeit, sich das noch zu überlegen, können wir dann, wenn wir da unten angelangt sind, dann mitteilen, was Sie lieber haben. Ich nehme an, dass ich nicht Zeit genug habe, beide Fallstudien vorzustellen. Ist das eben sinnig, glaube ich, klar? Ja. Gut, dann kann ich dafür auch können. Was ist Landschaft? Also ich hoffe, Sie stimmen mir zu, wenn das Hintergrundbild in etwa auch das ist, was man sich so in der Landschaft vorstellt, zumindest wenn man der Zahl von Kalenderbildern folgt, die so allgemein verbreitet werden, dann ist das sicher auch Landschaft. Allerdings möchte ich Sie damit ein bisschen konfrontieren, dass es natürlich so ist, dass man höchst unterschiedliche Zugänge zu diesem Phänomen Landschaft haben. Wenn Sie zum Beispiel diesen Sandstrand an der Nordküste Kretas hernehmen wollen, Doktorand von mir, umfangreiche Untersuchungen zum Konfliktbereich Freizeit und Naturschutz gemacht hat, so kann man dort sicher mal interessante geoökologische Fragestellungen diskutieren. Man kann sich zum Beispiel hinstellen und überlegen, wie entsteht so ein Strand, wie gibt es auch einen Sand dort, wie wird dieser Sand verlagert, welche Rolle spielt der Wind bei der Schaffung und Gestaltung dieser Landschaft. Also sehr interessante geoökologische Fragestellungen. Ein Zugang zur Landschaft ist also sicher ein erdwissenschaftlicher, der sich also mit den Grundbedingungen, mit der primären Landschaftsstruktur auseinandersetzt. Ein zweiter Zugang wäre, der liegt mir persönlich näher, weil ich einen biologischen Hintergrund habe, dass man sich in einem größeren Skalenbereich anschaut, was sind ökologische Prozesse dort, welche räumlichen Strukturen sind durch welche Prozesse entstanden. Zum Beispiel in diesem Fall wissen wir aus dem Lehrbuch wahrscheinlich, das ist ein Ökoton, also ein Grenzlebensraum, da kann man sich überlegen, welche Dimensionen hat der, welche Gradienten spielen eine Rolle oder auch welche Besiedlungs- und Entwicklungsprozesse von Lebensnoten der Lebensgemeinschaften sind dort zu beobachten. Das wären Fragestellungen, die jetzt mit der Bioökologie dieser Landschaft zu tun haben. Aber ganz klar ist natürlich, Sie erzählen mir, dass die Humanökologie da ganz unten kommt, dass dieses Bild, das Standbild natürlich schon signalisiert, das ist wie gesagt auch unser Selbstverständnis der Landschaftsökologie, dass der Mensch eine zentrale Rolle im Konzept Landschaft als solches hat, wenn auch der Begriffsklärer darauf noch zurückkommen müssen, aber auch bei den real existierenden Landschaften, das ist ganz klar, dass man den Menschen hier mitdenken muss. Zum Beispiel ist es interessant, dass Sandstrände in der längsten Zeit der menschlichen Geschichte eigentlich fast ziemliches Ödland betrachtet worden sind, also ökonomisch so ziemlich das Letzte waren. Interessant, vielleicht für ein bisschen Wüstenfischerei und so, aber sozusagen wirklich nur örtlich von Bedeutung. Das hat sich, wie Sie wissen, dramatisch geändert. Die Sandstrände sind zumindest in der Nähe der industrialisierten Bevölkerungszentren natürlich zu einer unendlich wertvollen Ressource geworden, die entsprechend extremen Nutzungsdruck braucht. Also die Erholungsnutzung, ein Phänomen des vergangenen Jahrhunderts und sicher noch kommender, zumindest Jahrzehnte und Jahrhunderte, spielt eine große Rolle und sorgt dann auch für entsprechende Umwertung und auch sich verschärfende Konflikte. Ja, erlaubt mir, dass ich das noch an anderen Beispielen ein bisschen diskutiere, diesen Dreiklang zwischen Geo, Bio und Humanökologie in verschiedenen Landschaften. Ich habe mir da ein extremes Beispiel ausgesucht, weil mich diese Landschaft auch sehr extrem sozusagen stimuliert hat, die Weiße Sahara in Ägypten. Ich bin zwar kein Erdwissenschaftler, aber ein bisschen interessiert das doch. Und so eine Wüstenlandschaft, wo sozusagen keine störende Vegetation drauf ist, die ist einfach faszinierend, wenn man da die Prozesse der physikalischen Verwitterung sehr schön sieht. Man sieht, dass da diese Berge schon von ihren eigenen Abfallprodukten sozusagen eingehüllt sind. Das ist etwas, was man nur in diesen Trockengebieten zu sehen bekommt und auch richtig sozusagen wahrnehmen kann. Die Winderosion spielt dort wieder eine Rolle, allerdings im Landesinneren mit anderen Windstärken und Periodizitäten. Das aride Klima ist natürlich augenfällig und gerne wird aber dabei vergessen, dass wir dort natürlich auch Niederschlagsereignisse haben, weil in ziemlich unregelmäßiger Abfolge mit einigermaßen großer Heftigkeit, aber nicht bisschen nicht vergessen, dass gerade diese Starkregen viel mehr Regen, als wir das gemeinhin annehmen. Denken Sie an diesen Spruch, dass in den Wadis, also in der Wüste, schon mehr Menschen ertrunken sind als verdurstet sind. Das wird jetzt so sprichwörtlich überliefert. Also es ist gefährlich, in einer Wade zu übernachten, und das wissen Sie wahrscheinlich. Bioökologisch ist die Wüste natürlich als Extremlebensraum zu betrachten. Auch das macht es zu einem sehr spannenden Gebiet. Auch in unserem Institut oder Fakultätszentrum mittlerweile werden ja schon seit Jahren interessante Exkursionen in diese Landschaften angeboten. Das hat seinen Grund, denn man kann dort wirklich Artnahmeökosysteme, also einfache Systeme sozusagen, studieren, wo man schön sieht, wie die Anpassungen des extremen Lebens haben, diese extremen Landschaften sich praktisch wiederbewahrt oder lebendig abspielen. Aber wie gesagt, humanökologisch ist der dritte Zugang in der Landschaftsökologie. Wir versuchen das in den meisten unserer Studien hier zu verknüpfen und gemeinsame Fragestellungen zu definieren. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Wahrnehmung der Wüste sich auch nicht nur geändert hat, sondern auch von der Position des Beobachters oder der Beobachterin abhängt. Wenn man zum Beispiel rund um die Wüste wohnt, irgendwo in den Dunstlagen, im fruchtbaren Halbmond oder an der Mittelmeerküste, dann wird man vielleicht die Wüste schlicht und einfach als Verkehrshindernis betrachten, durch das man einen Durchfluss, um Güter auszutauschen und Kontakte zu haben. Das ist zumindest eine Wahrnehmung, die sicherlich viele Völker, die rund um die Wüstengegenden wohnen, verteilen. Andererseits haben gerade die Völker, die Kulturen rund um die Wüstengegenden gewünscht, ihm auch als Ordner besonders, also als guten, als geeigneten Ort empfunden, Spiritualität zu erfahren. Sie wissen, dass im Umfeld etwa der Wüsten in der alten Welt, ja die monotheistischen Religionen entstanden sind, das ist wahrscheinlich ein Zufall. Generell wird Wüste oder Wüstenlandschaften als leer betrachtet, aber ich glaube, es ist relativ klar, dass das nur so zu verstehen ist, dass im Vergleich zu anderen Landschaften dort augenscheinlich weniger groß zu scheinen sein. Noch ein paar Beispiele, um das sozusagen das Feld ein bisschen aufzubereiten, bevor wir etwas trockenere Definitionen dann abhandeln müssen. Eine andere Landschaft, auch eine Wüstenlandschaft, allerdings eine, die ein bisschen fruchtbarer ist in dem Sinne, dass da ein Fremdlingsfluss eine Flussoase geschaffen hat. Nicht nur eine Flussoase, so wie das der Nil oder der Sahara gut war. Dieser Fluss hat sich auch dazu eingeschritten in dieses Sandsteinplateau. Darüber hat daher auch eine dritte Dimension in die Landschaft gebracht, die extrem anreichend wirkt. Dieser Nationalpark wird auch gerne so dargestellt, dass es sich da um die Three Worlds handelt. Also die Kommunikation etwa der naturschutzfachlichen Wertigkeit dieser Landschaft funktioniert dort so, dass die diese Präsentation etwa von drei verschiedenen Lebensräumen ausgeht, von dieser Hochfläche, von den schluchtartigen Hängen und von der Flussrasen. Das sind wirklich sehr eigenständig und relativ unabhängig voneinander funktionierende Ökosysteme. Aber der Zugang in diesem Falle von der Geoökologie ist einmal einer, der vielleicht nicht so sehr mit der Wüste zu tun hat, sondern wahrscheinlich sehr stark mit dem Fluss, mit dieser Erosionskraft, mit der Tiefenerosion, mit der Schaffung von Talmeandern und auch mit dieser langfristigen Entwicklung, die in dieser Landschaft drinnen steckt und die man sozusagen richtig sehen kann. Und wo man auch sozusagen sehen kann, dass der Fluss selber wieder für die Freilegung alter Schichten der Landschaft sorgt. Also sozusagen auch didaktisch ist das eine ganz tolle Landschaft, wenn man hier die Abfolge dieser Gesteine versichert. Geoökologisch ist dort der Gegensatz zwischen einer jungen, sehr dynamischen, störungsgeprägten Landschaft auf der einen Seite und einer relativ stabilen, aber sehr doch extremen Städten- bzw. Halbwüstenlandschaft der Plateaus insgesamt. Wir haben zwei evolutionsbiologische Prozesse, die langfristig wirken. Das eine ist die Störung, erfordert das Anpassen der Organismen und das fördert die Selektion von Ruderal- oder Erbstrategien. Auf der anderen Seite haben wir diese Spezialorganismen, die Spezialisten, die sich an diese langfristig stabilen, aber extremen Umweltressourcen anpassen müssen. Das sind zwei sehr verschiedene Prinzipien. Und das wirkt ja auf Landschaftsebene und damit sicherlich evolutionsbildend. Ökologisch ist es auch da wieder interessant zu sehen, dass diese Flussrasen in Trockengebieten, dann offensichtlich Hotspots, der auf dem Weg sozusagen der Menschheit in Richtung Hochkultur und Zivilisation waren, in dem Fall die indigenen Hochkultur Nordamerikas, das hat sich alles dort abgespielt. Einer der Gründe ist möglicherweise, also sicherlich die Ressourcensituation und auch auf der anderen Seite sicher auch ein bisschen die Schutzlage, die vor allem in diesen Schluchteinhängen gegeben ist. Es hat sich dort schon sehr früh ein hochentwickelter Bewässerungsfeld entwickelt, das heißt die Technologie und die Aufteilorganisation der Ressource Wasser, die auch soziale Interaktion befördert. Diese Organisation ist dort entwickelt worden und sicher zu einer Hochblüte auch gebracht worden. Okay, schließt man das mehr oder weniger ab mit einem Sprung über den Teich nach Mitteleuropa. Ein kleines Dorf im Waldviertel, aus der Luft betrachtet, gibt sicher Anlass, sich einmal den Kopf zu zerbrechen, warum ist das Waldviertel, wieso ist das so eine karge Hochfläche. Dazu fällt einem, wenn man ein bisschen geoökologisch sich auskennt, sofort ein, dass das eine der ältesten Landschaften Österreichs ist, jemals ein Hochgebirge war, mit Gipfeln über 9000 Metern, also höher als der heutige Himalaya, Und seit der Kriegsbildung an der Wende und Bayern zurück, kommt zum Westen zurück und ist einfach in dieser Landschaft also nichts mehr Wesentliches passiert, außer dass die Berge einfach abgetragen worden sind. Also man sieht dort richtig gehend das hohe Alter dieser Landschaft und diese langsamen Prozesse, die dort abgelaufen sind. Und die führen schlicht und ergreifend zu einer Ausbildung sehr oligotrophen Systeme, die Nährstoffe werden immer weniger, werden ausgeschwemmt. Wir können das weltweit in solchen Situationen, etwa in Afrika oder in Australien, entsprechend Rumpfflächensysteme studieren. Das war für das kleine österreichische Beispiel dazu. Auf der anderen Seite weiß jedes Volksschulkind in Ostösterreich, dass heute noch eher ein kühleres Gebiet ist. Was man dabei gerne vergisst, ist, dass es gleichzeitig nicht sehr viel Niederschläge oder gibt. Das ist eigentlich ein viel trockenes Hochlandklima. Und das macht es für den Pflanzenbau, für die Landwirtschaft zu einem bisschen anstrengenderen Gebiet. Aber sozusagen als Reizklima oder als erfrischendes Klima ist das wahrscheinlich nicht ganz unangenehm. Bioökologisch möchte ich da den Zugang wählen, dass das Waldviertel eine Region ist, die sich durch zahlreiche schöne Beispiele einer gewachsenen traditionellen Agrikulturlandschaft auszeichnet, die noch so vorhanden sind. Wir sprechen da von Landschaften, die einen Boden, sowohl eine hohe Alpha- als auch eine Wetterdiversität haben, die Konzepte haben Sie ja schon in dieser Vorlesung kennengelernt. Und auch eine hohe Radliniendichte, also sozusagen Strukturen, die der Mensch in Zuge der Transformation von Natur zur Kulturlandschaft hinterlassen hat. Grenzstrukturen, Grenzen zum Nachbarn, Grenzen zwischen Wald und Feld, Grenzen zwischen offener Landschaft und bewaldeter Landschaft. Also sehr viele Ränder sind neu geschaffen. Und diese Ränder, diese Randliniendichte ist eine neue Priorität der Kulturlandschaft, das hat es in der alten Naturlandschaft und dieser Priorität sicher nicht gegeben. Humanökologisch, vielleicht ist der Terminus Humanökologie etwas weit gefasst, fällt mir dazu ein, auch aus eigener Forschungserfahrung in interdisziplinären Zusammenhängen. Das sind so wirklich Beispiele von hochmittelalterlicher Kolonisation. Das Dorf da hinten ist eine planvolle Anlage. Das ist nicht zufällig entstanden, sondern da war ein Beschluss vorhanden, da war ein Konzept, ein Plan vorhanden, das Dorf genau dort und genau so zu errichten. Auch in einer bestimmten Zeit, das war Timebound sozusagen, würde man heutigen Management Quackstreff sagen. Also das war sehr, sehr geplant und man sieht es dieser Landschaft auch an. Das sind sozusagen Ressourcennutzungskonzepte und Raumentwicklungskonzepte aus dem Mittelalter bis heute noch sichtbar. Ausdruck findet es in der Streifenflur, dieser Einteiler der Nutzflächen zu schmalen Ackerparzellen, die alle gemeinsam zu der Dreifelderwirtschaft hier von den Bauern sozusagen auf einem Schatten wirtschaftet worden sind. Also auch da wieder die soziale Organisationsform von Landnutzung ist dort sogar in der Flurform sichtbar. Heutzutage stellt sich das ein bisschen schwieriger dar. Man kriegt den Eindruck, also vorhin vorher gesagt, dass das ein bisschen so ein Freilichtmuseum ist und tatsächlich ist das auch das Problem dieser Landschaft. Der sogenannte ländliche Raum in dieser Region ist konfrontiert mit Marginalisierungserscheinungen, sei es jetzt kulturell oder zugesprochene Marginalisierung, sei es rechte, ökonomische. Es ist einfach schwieriger, dort konkurrenzfähig zu sein mit seinen Dienstleistungen oder auch mit der Produktion. Gut, nach diesen sozusagen einführenden Bildern und Worten, ganz konkret die Frage, was ist Landschaft? In dem Fall Englisch, wo diese Landscape, wenn man sich da ein bisschen umtut, ob in Wikipedia oder in den guten alten papierenen Dictionary Enzyklopädie, man findet grundsätzlich verschiedene Definitionen, wobei diese hier, nämlich dass Landschaft sich hauptsächlich als Kulisse, als Hintergrund, als Wahrnehmungseinheit definieren lässt, die findet man in großer Zahl, vor allem in den älteren Werken. Das heißt, wenn man da sozusagen rückschreibt und vorgeht, merkt man einen Begriffswandel. Früher hat man ganz offensichtlich diesen Wahrnehmungsaspekt bei Landschaft sehr viel stärker mitgedacht, als das bei jüngeren Definitionen jetzt der Fall ist. Also dieser Scenery Approach ist natürlich ein ganz wichtiger. Das sollte man aber nicht vergessen, dass da Komponenten der individuellen Wahrnehmung, also sozusagen subjektive Wahrnehmungskomponenten und kollektive Wahrnehmungskomponenten da in interessanter Weise zusammenspielen, wenn man das zum Beispiel wissenschaftlich bearbeiten möchte, muss man beides wahrscheinlich da ausreichend beleuchten. Auf der anderen Seite ist natürlich ein sehr funktionalistischer Ansatz in der Landschaftsökologie, den etwa die Kolleginnen und Kollegen auf der KOKO mit ihren sehr angewandten Forschungsübungen natürlich vertreten müssen, möchte ich fast sagen. Da geht man davon aus, dass da kann man die Landschaft ein bisschen reduzieren auf die Landformen, auf die Oberflächengestalt, also Tal, Hang, Berg und so weiter. Und verknüpft diese mit den Stoffkreisläufen, zum Beispiel mit dem Wasserhaushalt, das ist der Catchment Approach, das ist hier stellvertretend genannt, das Einflussgebiet von Flüssen und Bächen als funktionelle, räumliche, ökologische Einheit, ist da sicher ein Konzept, das in der Praxis häufig angewendet wird. Ich selber arbeite ein bisschen mehr mit diesem Ansatz, der vielleicht durch diese vier Kärtchen illustriert wird. In der Bioökologie, in der biologischen Landschaftsökologie ist es etwa seit 20, 25 Jahren so, dass man sich nicht nur mit Ökosystemforschung und Punktmessungen hier begnügt, sondern dass man da auch in die Fläche versucht zu gehen, man versucht Messungen zu extrapolieren auf größere Raumeinheit. Und dann, wenn man das tut, stellt man fest, dass man sich wahrscheinlich auch mit eigenständigen Daten, nämlich mit Daten, die diese Verbreitungsmuster von Landschaftselementen, von Landnutzung, von Biotopausstattung beschreiben, dass man diese Daten ebenfalls braucht, um zum Beispiel ein Upscaling zu machen, um das Funktionieren von Ökosystemen auf hochskalige Ebene da besser zu verstehen. Ich würde diesen Ansatz als Pattern Structure Approach da zusammenfassen. Ja, das war jetzt relativ analytisch und sozusagen segregativ gedacht. Ich möchte Sie aber schon noch darauf aufmerksam machen, dass es eine durchaus historische Komponente in der Landschaftsökologie gibt, die auch immer schon versucht hat, das Phänomen Landschaft sehr ganzheitlich zu betrachten. Der Alexander von Humboldt war so einer der letzten großen Universalgelehrten, vor allem gefeiert, hat sein, was war das, 200-jähriger oder sowas gefeiert. Auf jeden Fall, dieser ausreichend zelebriert, dass auch seine klassischen Werke wieder gedruckt und aufgelegt wurden, die kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie sich dafür ein bisschen interessieren. Er hat das Wort geprägt, dass die Landschaft der Totalcharakter einer Erdgegend sei, also der Total Character of the Region, habe ich das versucht zu übersetzen. Und meint damit tatsächlich alle Erscheinungsformen der Natur, aber auch der Kultur. Und er hat das nicht irgendwie so dahin gesagt, er hat auch eine Systematik entwickelt, zum Beispiel für Südamerika, wie man diese Totalität sozusagen auch beschreiben kann, wie man das ordnen kann. Er war natürlich unser Systematiker und hat sozusagen Typologie betrieben, aber in sehr umfassender Form. Da gibt es natürlich auch modernere Definitionen dazu, etwa von Seth Naresh, das ist einer der großen alten Männer Landschaftsökologie, der sieht das ganz ähnlich, bezieht sich auch explizit auf den Humboldt, aber auch sozusagen in der Naturschutzpraxis, da zitiere ich ein Werk von einem englischen Kulturlandschaftsdichter, möchte ich ihn bezeichnen, der sehr viel auch getan hat für die Erhaltung der Landschaft, der Green Dream, der hat da diese Definition gewählt, wo zum Beispiel auch die Coherence, also die Kohärenz, das Zusammenspiel, das gute Zusammenspiel, das Zusammenpassen von natürlichen und Kulturprozessen muss man da im Vordergrund stellen. Das heißt, es gibt nach dieser Auffassung auch so etwas wie eine optimale kulturelle Nutzung des Raumes und damit Landschaftsentwicklung. Gut, ich hoffe, es waren jetzt nicht zu viele Definitionen. Vielleicht wird das meistens noch klarer, wenn ich erläutere, wie wir arbeiten, das heißt, mit welchen Konzepten und Methoden wir dann bestimmte Fragestellungen herangehen und natürlich auch welche Fragestellungen da eine Rolle spielen können. In der Landschaftsökologie geht es um drei, ich betone, das ist eher dieser bioökologische Zugang, der halt so in einem Hintergrund hauptsächlich gegeben ist, gibt es drei Schlüsselwörter, nämlich Structure, Function und Change. Wenn Sie sich das so eine Landschaft wie die hier vom Wiener Stadtraum wenn ich das der Luft betrachte, anschaue, so sieht man, dass sehr unterschiedliche Teilbereiche aufeinander stoßen. Eben den Stadtrand, die Siedlung sozusagen, mit ein paar Resten von Natur, diesem Fluss, der zwar analysiert ist, aber immer noch ein Fluss, zumindest ein Oberflächengewässer darstellt. Man sieht die agrarische Landschaft rundherum und man sieht so einen Übergangsbereich, wo völlig andere Nutzungen öffnet, offensichtlich plötzlich und sehr dynamisch in diese Landschaft eingebrochen sind. Und das lässt sich ja beschreiben. Man kann sagen, hergehen und Muster erkennen. Man kann da zum Beispiel die Matrix der Landschaft, die dominierenden Elemente einmal versuchen festzumachen, damit man sehen, hier dominieren die Äcker und Omar, hier dominieren versiegelte Flächen, aber auch Gärten. Und hier habe ich so einen Mischmarsch, eine eher undefinierte Situation. Und das ist zum Beispiel ein Zugang, die sogenannte Struktur, also die räumliche Verteilung von Landschaftselementen zu beschreiben und besser zu verstehen, wie das, diese Einheiten, diese Raumeinheiten zu funktionieren. Also, Struktur steht im Zentrum, das ist die räumliche Verteilung oder die räumlichen Beziehungen von Elementen, von kleinen, da nennen wir es lokale Ökosysteme oder von mir aus auch Biotope, wie sie wollen, oder Geotope, wenn ich die ökologischen Parameter noch nicht denke, die spielen eine Rolle. Allerdings zum Selbstzweck, wir beschreiben diese Patterns eben im Sinne einer Strukturanalyse, das heißt, wir sind der Meinung möglicherweise, dass diese Strukturen nicht zufällig da sind, sondern wir stellen so etwas wie eingefrorene Prozesse dar, wenn wir so Strukturen beschreiben, ähnlich wie in anderen Disziplinen der Biologie und in der Histologie, im Gewebequerschnitt mache, dann das erste, was man dazu überlegt, naja, was ist das für Gewebe, was für Funktionen können diesen Teilbereich des Gewebes zugeordnet werden? Und einen ähnlichen Ansatz erkenntnistheoretisch wird auch in der Landschaft. Wir überlegen uns daher zum Beispiel, na, wie funktioniert dann der Austausch zum Beispiel zwischen Windschutzgürtel und benachbarten Parkern? Dieses komische Kastelwerk da hinten, das ist ja nicht zufällig da, das hat ja offensichtlich ganz spezifische Funktionen. Das heißt, das steht bei uns sehr wohl Funktionen auch zur Debatte, also Energiehaushalt in der Austauschprozesse, aber auch Austausch von Material, Austausch von Arten natürlich. Und last but not least, wir sind uns deshalb bewusst, und das kann man in dieser Stadtrandsituation natürlich sehr, sehr handgreiflich feststellen, dass diese Muster sich räumlich und zeitlich stark verändern. Also wir blicken da eigentlich immer nur in momentane Zustände, auch wenn das sozusagen uns vielleicht nicht auffällt, wenn wir als zwei Beine durch so eine Landschaft gehen, nehmen diese Veränderungen oft sehr spät erst wahr. Aber wenn man entsprechend große Datensätze aus Satellitenbilddaten oder aus der Luft betrachtet, anschaut, dann nimmt man sehr diesen enormen Wandel, den unsere Landschaften ausgesetzt sind, eben wahr. Und insofern ist das ein konstituierendes Merkmal von Landschaft geworden. Ganz kurz vertiefend zu diesem Zentralbegriff Landscape Structure. Noch einmal, was ist das? Ich würde das so zusammenfassen, das ist also das Muster oder räumliche Anordnung, Special Arrangement, von solchen Landschaftselementen, wobei ich in Klammer gesetzt habe ein paar so Punkte, die dieses Pattern auch beschreiben, nämlich die Größe von zu kleinen Elementen, also die Größe zum Beispiel von Waldresten oder von den Siedlungspatches in der Kulturlandschaft ist da ein Thema. Dann die Shape, also die Gestalt, das ist zum Beispiel eine der Beobachtungen, die jetzt schon längerfristig gemacht worden sind, dass naturnahe Landschaftselemente sehr unregelmäßige Gestalten haben, die von uns Menschen intensiv genutzt sind. Unter anderem aufgrund des Einsatzes von Maschinen und von fossiler Energie sind oft sehr geometrisch, sind sehr gerade, es haben viel einfachere Formen. Also das ist ein statistischer Zusammenhang, den man schon sehr gut zeigen kann. Natürlich die Zahl bestimmter Typen von Landschaftselementen und auch die Konfiguration. Also das ist sozusagen die neue Qualität, die wir untersuchen mit BIS-Methoden, mit grafischen Informationssystemen, sozusagen auch das Gefüge, diese Zusammengehörigkeit, ob das ein Netzwerk ist, ob das es Fragmentierung gibt und ähnliche Dinge. Also wirklich die räumliche Relation dieser einzelnen Elemente zueinander. Dahinter steht, wie gesagt, die Überlegung, dass diese Muster uns was verraten. Sie verraten uns etwas über Dinge, die wir ansonsten mühsam mit vielen tausenden Messungen dokumentieren müssten. Und wenn ich sozusagen von diesem Paradigma ausgehe, dann verrät mir zum Beispiel das Netzwerk dieser Landschaft da hinten, dieser Ecken und Fachgehölze, schon sehr viel über den Energiehaushalt, über den Austausch von Stoffen und von Arten. Da kann ich sozusagen manches Mal auch schon auf kurzen Wege Aussagen treffen, die sonst in langen Messreihen nur erst herzustellen sind. Das erfordert aber die Definition, also das Nachdenken darüber, was ist dann so ein einzelnes Landschaftselement. Sie werden mir zubilligen oder vielleicht zustimmen, wenn ich da schon so komplizierte Messungen über Gestalt und so weiter mache, dann muss ich schon sehr gut in der Fragestellungsorientiert mir überlegen, was ist ein Landschaftselement, was ist die kleinste Einheit meiner Untersuchung, so wie das vielleicht für den Zellbildung die Zelle ist oder die Organellen in der Zelle. Für uns ist es auch so, dass wir da eben Elemente, kleinste Einheiten haben. Wir nennen sie aber ganz neutral als Element. In der deutschen Sprachgebrauch, vor allem in der Naturschutzszene oder in der Landschaftsplanung, ist das Wort Landschaftselement oft noch enger definiert, damit man sozusagen das mit hinein, was sozusagen nicht intensiv genutzt wird. Also zum Beispiel in der Ackerbaulandschaft ist dann die Hecke oder der Rhein ist ein Landschaftselement. In der internationalen Literatur ist alles ein Landschaftselement, was ich sozusagen als homogene Einheit abgrenzen kann. Also was ich im Hinblick auf Substrat, also Boden, aktuelle und potenzielle Migration, Ökosystemfunktionen, aber auch Nutzung, was ich da als Einheit festmachen kann, physiognomisch oder auch mit Messparametern, das ist bei uns die kleinste operative Einheit, das sogenannte Landschaftselement. In der Praxis ist es nicht immer einfach, das auch wirklich so schön abzugrenzen, aber so als Definition ist das einmal wichtig. In der Praxis muss man sich damit begnügen, je nach Arbeitstechnik, die man anwendet, Geländekörper oder Luftbildauswertung oder Satellitenbildauswertung, sozusagen die kleinste Mappable Unit zu nehmen, die halt aus diesen Daten herauszuholen ist. Mich selbst hat motiviert, dieses Fachgebiet sozusagen als mein eigenes Arbeitsgebiet zu sehen oder mich zu vertiefen, hat ein klassisches, sogar ein klassisch gewordenes Lehrbuch, Richard Froman und Michel Dondron, Landscape Ecology ist der simple Titel, 1986 erschienen erstmals, hat mich sehr motiviert. Und nicht nur, weil es ein sehr angenehm zu lesen ist und mit vielen schönen Beispielen und sehr noch viel mehr Literaturaufbereitung versehenes klassisches Lehrbuch ist, wie das heute schon selten gibt, sondern vor allem, weil wir dort ein Modell präsentiert haben, wie man die Fülle von Landschaftselementen und Landschaften sozusagen in den Begriff kriegen kann. Also ein konzeptives Modell, das man fast überall, ich möchte sagen, überall. Ich habe eigentlich keine Ausnahme gefunden. Also auf alle Landschaften dieser Erde, von der Antarktis bis zur mitteleuropäischen Kulturlandschaft, eigentlich umschaut, anwenden kann. Dieses Modell geht davon aus, dass es überall Landschaften gibt, wo irgendein Landschaftselement, also diese ganzen homogenen Einheiten, dominiert. Und diese dominanten Elemente würde man zur sogenannten Landschaftsmatrix zusammenfassen. Das Kriterium dafür ist einerseits, dass die größten Flächen aufweisen solche Elemente, also die Summe dieser Elemente, einfach die größte Fläche ist eines untersuchten Landschaftsausschnittes aufweist. Aber auch ganz wichtig, die sogenannte Connectivity oder Vernetztheit, das heißt die Nachbarschaftsbeziehungen, das sollten möglichst wenig Grenzen zwischen solchen Elementen sein. Also in der Ackerbaulandschaft ist das offensichtlich, ein Acker stoßt an den anderen dran, also den anderen benachbart, und das heißt hohe Connectivity für zum Beispiel Genetically Modified Organisms ist diese Landschaft dahin prächtig, weil die können sich da wunderbar ohne jede Barriere durch die Landschaft bewegen. In dem Fall ist Connectivity zum Beispiel auch ein Problem, eventuell, wenn man Biobauer ist und hier peinlich darauf bedacht sein muss, keine dieser Organismen auf seiner Marke irgendwann einmal vorzufinden. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass Connectivity zwar Vorteile ist, wenn es darum geht, Nützlinge in der Agrarlandschaft zu führen. Also das ist ein Schlüssel, eine Schlüsselqualität, die dann auch entsprechend zu bewerten ist. Der dritte Punkt ist, dass die Elemente der Matrix üblicherweise die ökologischen Schlüsselprozesse beeinflussen und kontrollieren sollen. Das heißt zum Beispiel den Wasserhaushalt. Nicht? Auf einem offenen Ackerboden habe ich bestimmte Infiltrationsrate von Niederschlag in den Grundwasser hinein. Auch in einem Wald schaut es anders aus. Das heißt, dieses Element ist ein Schlüsselelement, das zum Beispiel den Wasserhaushalt in der ganzen Region entsprechend kontrolliert ist. Der zweite Typus von Elementen, Landschaftselementen, der wurde von vorherigen Kulturen als Korridor bezeichnet. Ein Wort, das vielleicht im Deutschen noch ein bisschen anders gibt, das nicht zu verstehen. Gemeint ist einmal gestaltmäßig, dass das so längliche Dinge sind, das ist schon einmal einleuchtend. Der zweite Punkt ist, es können entweder die Linie sein, sozusagen einfach eine Linie, eine Grenze vielleicht zwischen zwei Strukturen, oder wenn das heißt, solche lineare Elemente, die auch eine Fläche haben und eine Summierung der Quer haben, also einen Querschnitt. Klassisch wäre das ein Fluss, er hat einen Wasserfaden, er hat begleitende Sedimentbänke, er hat einen Hauwaldstreifen, also das wäre ein klassischer bahnförmiger Korridor mit seiner gesamten Summierung. Wichtig ist aber, dass nicht jedes lineare Element automatisch ein Korridor ist, sondern wir sprechen dann von Korridoren, wenn wir einigermaßen sicher sein können, dass in diesen Elementen konzentriert in der Landschaft dann Ort und Grenzfunktionen stattfinden. Dass also zum Beispiel Stoffe oder Energie oder von mir aus auch Organismen sich da bewegen oder bewegt werden. Das ist ein ganz ein wichtiger funktioneller Unterschied etwa zur Matrix oder zu dem dritten Elementgrund, das sind nämlich die Patches oder Info. Das ist das, was dann überbleibt, wenn ich die Matrix und die Korridore aus der Landschaft entferne, dann bleiben immer noch so ein paar Flächen über, die ich sonst nicht zuordnen kann, aber das ist eben auch typisch, das gibt es praktisch in jeder Landschaft. Diese Patches sind auch vergleichsweise isoliert und das Entscheidende ist, die können jetzt verschiedene Ursprung haben. Und diese Origin Types, die sind da ganz wichtig zum Verständnis der Funktionalität von Landschaft. Ich möchte es auch kurz vertiefen. Also wir sind jetzt bei den Patches und überlegen uns ganz kurz, warum gibt es die in einer Landschaft? Warum schauen die anders aus als die Matrix rundherum? Da gibt es mehrere Ursachen, die sozusagen einfach klar machen, warum Struktur und Funktion zusammenhängen und langfristig sozusagen zusammenhängen. Das eine ist, es gibt Patches in der Landschaft, weil wir irgendwo einen Sonderstandort vorfinden, wie das in der Vegetationskunde heißt. Das ist ein Standort, wo die Umweltressourcen, zum Beispiel das Wasser oder Nährstoffe, im Mangel oder im Überfluss vorhanden sind. Also irgendwie sich von der Umgebung durch zu viel oder zu wenig eben unterscheiden. Das nennt man Environmental Resource Patch. Wie gesagt, Sonderstandort ist vielleicht ein Zimmerterminus in der Migrationsgrund, also ein Trockenraus, ein Hochmoor, ein klassische Environmental Resource Patches. Der Punkt ist nun, und das soll dieser Pfeil signalisieren, diese Environmental Resource Patches sind relativ stabil in der Landschaft, über lange Zeiträume. Das sind ja Situationen, die sich nicht so rasch ändern. Ein Hochmoor, ja, das beginnt einmal zu wachsen, dann ist es 10, 20, 30.000 Jahre ein Hochmoor eben. Und bleibt ein Sonderstandort, wenn der Mensch dann auf die Idee kommt, das wieder abzubauen. Ganz im Gegensatz dazu gibt es in jeder Landschaft, auch in den Naturlandschaften, den ökologischen Prozess der Störung oder Disturbance. Der Pfeil da oben weist uns darauf hin, dass diese Störung etwas ist, was auch rasch wieder vorbeigeht. Das heißt, die Resistenz eines durch Störung hervorgerufenen Patches ist eine geringe. Der Weltdauer in der Landschaft eine kurze. Was ist Störung? Das ist da ein bisschen angedeutet. Wildfeuer, Windschlag, Hochwasser, das auch in den Boden umlagert, Lawine, was auch immer. Also die Zerstörung von Biomasse und das Zurücksetzen der Sukzession wieder auf einen früheren Zustand, das würde man als Disturbance bezeichnen. Das ist ein wertfreies Wort sozusagen. Der deutsche Begriff Störung ist da leider auch etwas belastet, aber versuchen wir das vielleicht als Fachbegriff einmal auch zu verstehen und dann ist uns klar, dass es sich darum um einen völlig anderen Prozess handelt als diese Environmental Resource. Nach jeder Störung gibt es Sukzession und Regeneration. Das heißt, Störungs-Patches verschwinden wieder und es stellt sich stattdessen Regeneration-Patches ein. Das ist zum Beispiel so, dass man seine Waldbrandfläche wieder beginnt zu verbuschen, sich mit Vorgehölzen, mit Pioniergehölzen anzuschließen, beginnt diese Lücke. Es ist aber auch möglich, dass in dieser Waldlandschaft, und das Areal als Nadelwald soll das vielleicht darstellen, dass da irgendjemand rundherum um einen Wald schon gehütet hat und den ehemaligen Wald entfernt hat. Dann haben wir in der Mitte ein sogenanntes Remnant Patch, also einen Rest der früheren Landschaftskarte vorhanden. Sie werden mir zustimmen, wenn ich Ihnen sage, dass vor allem die Kulturlandschaften es zahlreiche solcher Remnant Patches, zum Beispiel der früheren Waldnachricht, gibt. In Kulturlandschaften ist aber auch häufig dieser Typus der Interdust Patches, darum verschiedene Elemente, die der Mensch bewusst in die Landschaft gebracht hat. Und diese Elemente auch mit Energie und Arbeitseinsatz in ihrer Funktionsweise erhält. Also wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir Menschen Interesse haben und auch Aktivitäten setzen, dass dieses Interdust-Patch so bleibt. Das kann ein Gebäude sein, das kann eine Anpflanzung sein. Alles das, was wir im weitesten Sinne quasi als Infrastruktur, als Kulturpflanzenbestand bezeichnen, ist damit gemeint.